Ja, das möge Gott schenken, dass Sie in diesem Gottesdienst, das von ihm ganz persönlich zugesprochen bekommen, Friede mit dir. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe die längste predigtlose Zeit hinter mir, die ich erlebt hatte in meiner ganzen Dienstzeit. Das ist wirklich ein bisschen an die Nerven gegangen und deswegen freue ich mich sehr, dass es jetzt wieder ein bisschen zum Predigen losgeht. Ich habe vorher so gedacht, beim Singen, gell, das ist das Spannende, dass wir jetzt einen Bibelvers so richtig nachvollziehen können, dass es heißt, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Da bin ich sonst immer ein bisschen drüber gestolpert, wie soll man im Herzen singen und spielen, aber wir merken doch, das geht. Wir hatten es gestern unseren Lieben in Japan gesagt, dass wir jetzt heute hier sind und in Oberjettingen, dann hat die Rache gesagt, also dann auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße an alle auszurichten. Das will ich gern tun. Mir reicht's. Mir reicht's, hat der junge Ehemann gesagt und den Teller von sich geschoben. Und als seine junge Frau dann gesagt hat, du, weißt du noch, im Gottesdienst bei der Trauung, da hat der Pfarrer doch gesagt, die Liebe duldet alles. Ja, hat er gesagt, die Liebe duldet alles, aber die Liebe ist nicht alles. Mir reicht's. Mir reicht's, das ist so dieser Grundimpuls, den auch das Leben des Elias in der heutigen Geschichte ausmacht. Mir reicht's. Und immer wenn man die Vorgeschichte kennt, dann versteht man auch, wie Menschen zu dieser Aussage kommen. Elia, dieser feurige Zeuge Gottes, der feurige Gottesbote, dem das Feuer ausgegangen ist und der wieder ganz neu von Gott angefeuert worden ist. Sein Ausbrennen hat ganz unterschiedliche Gründe, biologische Gründe, psychische Gründe und vieles andere, so wie es bei uns auch ist, wenn wir an unsere Grenzen kommen. So einen ganz kleinen Abriss nochmal, dass wir es besser verstehen, wie es zu diesem Ausbrennen kam. Für die letzten Sonntage im Gottesdienst sein konnten, ist nur eine kleine Wiederholung und für die anderen einfach das Andocken. Elia ist neben Mose der größte Prophet des Alten Bundes. So galt er. Prophet, das sind ja sowas wie Pressesprecher Gottes. Er stand an der Nahtstelle zwischen Gott und den Menschen. Er hat das von Gott weitergegeben, was er gehört hat, nicht seine eigenen Gedanken, sondern nur das, was Gott ihm anvertraut hat. Elia, eine abenteuerliche Gestalt. Sie wird beschrieben als Kennzeichen von ihm, lange Haare und ein Ledergürtel. Äußeres Kennzeichen. So hat man ihn gekannt. Lange Haare und Ledergürtel. Sein Name war für ihn Programm. Mein Gott ist der Herr. Mein Gott ist der Herr und kein anderer soll das Sagen in meinem Leben haben. Mein Gott ist der Herr und ich lasse keinen anderen Herrn über mir stehen. Der politische Führer in seiner Zeit war Ahab, der König Ahab. Interessanterweise für die, die sich ein bisschen bibelkundig da reingeben wollen, 19 Mal kommt dieses Doppelwort vor, Ahab und Elia. Nur eine andere Doppelung kommt öfters vor, Ahab und Gott. Während das eine Feinde waren, waren das andere die großen Freunde. Reicht's immer noch nicht, so mag Elia gesagt haben, reicht's immer noch nicht, als erlebt, wie der König die Tore für den Götzendienst öffnet und das Türangel weiht. Ahab hat nicht nur den Götzendienst seiner Väter weitergeführt, sondern er hat den Baalsdienst eingeführt im Gottesvolk. Von ihm als Kennzeichen heißt, er regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre und tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Das ist schon ein Attribut, oder? Mehr schlimmer als alle, die vorher waren. Plötzlich stehen Altäre für fromme Gottheiten im Land Gottes, im Eretz Israel. Plötzlich werden andere Götter angebetet in dem Land, wo doch kein anderer Gott sein soll. Erschreckend aktuell auch für uns, gell? Die Frage, von wem erwarten wir Glück und Zufriedenheit? Wo docken wir an? Worauf setzen wir die Hoffnung? Jetzt reicht's, so ruft Elia im Auftrag Gottes und lässt eine Warnung von Gott weitergeben. Er ist bereit, sein Leben zu riskieren, weil es ihm nicht um sein Wohlergehen geht, sondern um das Wohlergehen seines Volkes. Eine schreckliche Dürre wird angesagt und in diesen Jahren einer schrecklichen Dürre wird deutlich, wie brüchig es ist, wenn man auf die Fruchtbarkeitsgötter hofft und nicht dem lebendigen Gott vertraut. Aber es geschieht keine Umkehr. 400 Aschera-Priester werden auf Kosten des Königs zu Lasten des Gottesvolkes versorgt. Und der Elia muss fliehen und erlebt auf der Flucht, wie Gott ihn versorgt. Auf diese sehr unorthodoxe Weise, erstmal durch Raben und nachher durch das Letzte, was die Witwe noch hatte. Und dann sagt Gott nochmal, es reicht. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Geh hin und zeige dich, Ahab, denn ich will regnen lassen auf der Erde. Das war im wahrsten Sinn des Wortes ein Selbstmordkommando. Elia war der gejagte Staatsfeind. Ahab hat überall nach ihm forschen lassen und wenn Leute gesagt haben, er ist nicht da, dann hatte er sich schwören lassen, dass das wirklich nicht stimmt, dass das wirklich stimmt. Er wollte Elia ausradieren mit allem Drum und Dran. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Himmelfahrtskommando gut gehen könnte, stand auf der Gleichung gleich Null. Und jetzt tritt er öffentlich auf. Elia, einer gegen alle. 450 Baalspriester und 400 Aschera-Priester. Und er als der Prophet Gottes allein. Und dann geschieht das Wunder, ich glaube, ihr habt es im letzten Gottesdienst dann gehabt, das Showdown, da fällt Feuer vom Himmel und das Opferfleisch wird verzehrt. Und das viel Größere, das ganze Volk kehrt sich wieder Gott zu. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das ist ihr übereinstimmendes Glaubensbekenntnis. Das muss man sich auf die Zunge zergehen lassen. Ein ganzes Volk kehrt wieder um. Und Elia war es, der das bewerkstelligt hat. Ein ganzes Volk kehrt wieder um zu Gott. Wenn das bei uns wieder passieren könnte, nochmal eine Erweckung. Nochmal, dass richtig viele nach Gott fragen. Dass Menschen wieder erkennen, der Herr ist Gott und kein anderer. Plötzlich wussten Leute wieder, wer der Herr im Haus ist. Auf wen man sich zu verlassen hat und wem man vertrauen kann. Und da der Glaubensheld Elia, cool, sicher, glaubensstark, so wie Martin Luther, hier stehe ich und kann nicht anders. Und wenn die Welt voll Teufel wäre. Ja, wenn es ein Märchen wäre, würde es dann heißen, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie auch heute noch. Aber die Bibel erzählt keine Märchen, sondern die Realität des Lebens. Realität, dass der Bote Gottes, der gerade eben noch ganz oben ist, jetzt ganz unten ist. Körperlich ausgelaugt nach seinem Halbmarathon, in dem er vom Karmel vor dem Wagen des Ahabs hergelaufen ist, bis nach Jezreel, körperlich ausgelaugt und psychisch im freien Fall. Der Pfeil Gottes war zur Zielscheibe der Königin Isabel geworden. Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da ließ der Elia der Königin Isabel sagen, mach dich nicht lächerlich. Hast du nicht längst kapiert, dass deine Götter nur Pappkameraden sind gegen den lebendigen Gott? Ja, jetzt müssen sie aufschreien. Nee, das sagt er nicht. Das wäre so schön. Sondern heißt, da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Ja, man möchte diesem großen Gottesmann so aus der Distanz ein paar gute Sachen zurufen, oder? Hey Elia, gerade eben noch hast du Gottes Hilfe erfahren, jetzt renn doch nicht davon. Aber aus der Distanz ist immer gut, fromme Sprüche zu sagen. Der Mann ist am Ende. Der Glaubenszeuge wird plötzlich zum Flüchtling. Das Riesengespenst der Angst hat sich ihm auf die Fersen geheftet und bestimmt sein Denken. Es ist zum Davonlaufen und er läuft davon. Er will seinen Dienst quittieren, alles hinschmeißen, er desertiert und er läuft in die Wüste. Wohlgemerkt, Gott hat seinen Diener nicht in die Wüste geschickt. Aber was wichtig ist, Gott ist in der Wüste dabei. Also das möchte ich euch sagen, ich kenne eure Situation nicht, in der ihr jetzt drin seid. Aber das steht auf jeden Fall fest. Gott ist in der Wüste dabei. Auch wenn du selber in die Wüste gerannt bist, wenn es vielleicht gar nicht der Weg Gottes war, Gott ist in der Wüste dabei. Da, als der Elia sagt, mir reicht's. Und das ist interessant, in dem Buch Sirach wird er beschrieben, der Elia, das ist einer, dessen Wort brannte wie eine Fackel. Also der, der für Gott sich verzehrte, der ist ausgebrannt im wahrsten Sinn des Wortes. Die Bremsklötze von Enttäuschung und Mutlosigkeit haben sich festgefressen. Er hat die Nase voll, er will alles an den Nagel hängen, er packt den Koffer und will den Hut nehmen. Das ist so, wenn die Angst uns gefangen nimmt. Dass es dann diesen Tunnelblick gibt, wo man nur noch den Auslöser sieht, aber nicht mehr, was drumherum ist. Elia ist nicht nur lebensmüde, Elia ist gottesmüde. Und das gibt es auch. Elia ist gottesmüde. Und da helfen jetzt keine schönen Worte. Und vielleicht kennt es mancher von euch auch. Elia flieht um sein Leben 170 Kilometer bis nach Beersheba im Süden von Juda, also in scheinbarer Sicherheit im anderen Regierungsgebiet. Er lässt die Zivilisation und seinen Vertrauten zurück und läuft nur noch davon in die Wüste hinein, ins Schneckenhaus des Alleinseins. Niemand ist immun da dagegen. Auch der große Paulus, von ihm heißt, dass er erzählt, ich will euch das schon sagen, das war eine Situation, wo wir sogar am Leben verzagten. Doch, das gibt's. Das gibt's auch für Jesus-Leute. Im Jakobusbrief, wir kommen nachher noch mal kurz drauf zu sprechen, da heißt, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Ein schwacher Mensch wie wir. Auch der Mann, der den tollen Sieg auf dem Karmel hatte, ein schwacher Mensch wie wir. Er ging in die Wüste, eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Wüste ist in der Bibel der Ort der Einsamkeit, der Versuchung, der Konfrontation, der Entscheidung, aber auch der Ort der Begegnung mit Gott. Das ist für mich so eine gute Botschaft aus dem Ganzen raus. Gell? Der Ort der Wüste ist in den Augen Gottes auch der Ort der Begegnung mit dir und mit mir. Das ist ja eigentlich paradox. Der Elia läuft davon, um sein Leben zu retten, und dann will er sterben. Aber gell, so ist unser Leben oft. Das Verrückte ist, er läuft jetzt eigentlich ins Messer der Isabel, oder? Das will sie. Sie hat ihm den Tod angedroht und jetzt will er selber sterben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Romano Guardini hat ein Buch geschrieben über das Lebensalter und er nennt so etwa mein Alter der ernüchterte Mensch. Also er beschreibt da den Menschen, der sich selber ungeschönt sieht, der sich kennt, seine eigenen Grenzen, bei dem auch viele Illusionen vergangen sind. Der ernüchterte Mensch. Ja, das ist der Elia. Mehr als ernüchtert. Ich bin nicht besser als meine Väter. Es könnte sein, dass du deine Memoiren unter dem Pseudonym Elia rausbringen könntest. Wenn das so ist, dann will ich dir so ein paar ganz knappe Grundwahrheiten sagen, die dann auch für dich gelten. Bei Gott darf man am Ende sein. Hey, das ist schon was, oder? Bei Gott darf man am Ende sein. Bei Gott muss man nichts bringen, aber Gott darf man alles bringen. Bei Gott muss man nichts leisten, aber bei Gott darf man sich's leisten, schwach zu sein. Nein, wir müssen nicht immer die Glaubensfrohen sein, die Starken, die drüber sind, die frommen Schauspielern. Wir dürfen schwach sein, am Ende sein, ehrlich sein. Als der Elia diese Erschöpfungsdepression hat, da pfeift Gott ihn nicht ab, obwohl der Elia auf dem letzten Loch pfeift, sondern er begegnet ihm ganz neu. Von Elia her ist unter dem Ginsterstrauch das Leben zu Ende, für Gott noch lange nicht. Bei Gott darf man am Ende sein, aber er lässt keinen liegen. Gott verzweifelt nicht an seinen Leuten. Gott verzweifelt nicht an mir, auch wenn ich an mir verzweifle. Gott gibt mich nicht auf. Auch da, wo ich mich schon aufgegeben habe. Elia liegt am Boden, aber Gott lässt ihn nicht liegen. Die innere Krise des Mannes Gottes ist nicht die Krise Gottes. Das finde ich so schön. Das ist nicht die Krise Gottes, sondern das ist der Ansatzpunkt Gottes, um neu mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Interessant, gell? Nachdem die Isabel den Boten geschickt hat mit der Todesdrohung, schickt Gott jetzt einen Engel mit der Lebensbotschaft. Und ich finde es unendlich toll, seelsorgerlich, wie Gott es macht. Also er hält dem Elia jetzt nicht den Predigt. Er unterstreicht jetzt nicht ein paar Bibelverse. Er erinnert ihn jetzt nicht an ein frommes Lied oder gibt ihm eine Grohkarte zur Ermutigung, sondern Gott sagt, jetzt gibt es erstmal Vesper. Oder? So ist unser Gott. Und dann schläft er nochmal. Und dann sagt Gott, hey, und jetzt Vesper's gerade nochmal. Seelsorge Gottes pur. Mach mal Pause. Vesperpause und Ruhepause und Atempause und Verschnaufpause und Erholungspause, all das will Gott seinen Leuten geben. Damit der Nullpunkt zum Ausgangspunkt für was ganz Neues werden kann. Damit der Davonläufer zum Dauerläufer Gottes werden kann. Denn darum geht's in dieser ganzen Geschichte. Bei der zweiten Vesperrunde, da zeigt Gott dem Elia eine neue Perspektive auf. Geht zum Berg Horeb. Doch, das ist zumutbar für den Elia. Unter die Menschen kann er jetzt noch nicht. Das würde ihn überfordern. Aber zum Berg Horeb gehen, das ist möglich. 400 Kilometer knapp. Das Ganze könnte man schneller schaffen, als der Elia das macht. 40 Tage und 40 Nächte ist er unterwegs, heißt da. Was weiß ich, was der für Irrwege gegangen ist da dabei. In 10 Tagen hätte er es schaffen können ohne sich viel anzustrengen. Was mich unendlich begeistert an der Geschichte, ist die Geduld Gottes und wie Gott mit seinen Leuten unterwegs ist, wie Gott seine Leute nicht überfordert, wie Gott so behutsam und liebevoll ihnen nachgeht. 40 Tage, diese symbolische Zahl der Bibel, 40 Tage, die vor allen Dingen etwas damit zu tun hat, dass Gott noch Geduld hat und dass Gott eine neue Chance schenkt. Berg Horeb, auf dem Sinai, der Berg der Offenbarung, hier bekommt der Elia eine Audienz bei Gott. Audienz bei Gott. Gott spricht ihn an, ganz seelsorgerlich. Was machst du hier, Elia? Mir ist gleich eingefallen, die Geschichte, als Jesus den Petrus nach seinem Davonrennen anspricht. Hast du mich lieb? Scheinbar liebt es Gott, einfach so ganz wichtige Fragen zu stellen. Was machst du hier, Elia? Und dann ist es wie, wenn die kratzigen Töne der Enttäuschung so aus ihm rausbrechen. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen. Ich habe geeifert für den Gott Zebaoth. Übrigens, gilt der Gott Zebaoth, das ist der Gott der Heerscharen, der Gott, dem alle himmlischen Mächte zur Verfügung stehen. Wo man fragen muss, sorry, Elia, musst du für den eifern? Ist das echt deine Aufgabe gewesen? Ich habe geeifert, er ist der Herr Zebaoth. Ich, meiner, mir, mich. So kommt es immer wieder raus. Martin Luther hat es mal so ausgedrückt, dass der Mensch sich verkrümmt, dass es so ist, wie wenn ein Kreisel läuft. Der ist auf einem Punkt und dreht sich immer um sich selber. Das gibt's besonders in der Notsituation, dass man sich nur noch um sich selber dreht. Ich, meiner, mir, mich. Da steckt der Elia drin. Und dann gibt ihm Gott eine ganz besondere Begegnung. Geh raus aus deiner Höhle, in die du dich verkrochen hast, und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Dann gibt es diese faszinierende Geschichte. Es gibt erstmal einen riesigen Sturm. Ein Sturm, der tobt ohne Ende. Dann gibt es ein riesiges Erdbeben. Alles wackelt. Und dem folgt ein verheerendes Feuer. Und immer heißt, aber Gott war nicht im Sturm. Gott war nicht im Erdbeben. Gott war nicht im Feuer. Und dann kam ein sanftes Sausen. Und jetzt kapiert der Elia und jetzt ist Gott da. Ja, oft stehen wir in der Gefahr zu denken, dass Gott nur da ist, wo viel Wind gemacht wird, wo viel abgeht. Elia erlebt, Gott begegnet mir in der Stille. Gott begegnet mir ganz persönlich. Er hat gar nicht die Nähe Gottes gesucht. Ihr habt das so toll gesungen, gell? Herr, ich suche deine Nähe. Zum Glück ist so, dass Gott unsere Nähe oft sucht. Auch da, wo wir davongelaufen sind. Dass Gott uns begegnet und wieder mit uns ins Gespräch kommt. In der Stille spricht Gott zu ihm und bringt ihn zurecht. Er ist nicht im großen Ereignis, er ist nicht im großen Erlebnis, sondern in der ganz persönlichen Stille. Bei diesem Termin mit Gott, da bekommt der Elia wieder eine neue Vision. Gott korrigiert ihn ganz liebevoll, seelsorgerlich. Er macht deutlich, du bist nicht allein. Und es geht weiter. Der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Geh wieder deines Weges. Elia geht zurück, darf zurück an den alten Platz, in die alte Aufgabe, aber nicht als der Alte, sondern als einer, der es ganz neu erlebt hat. Gott ist Wirklichkeit, Gott ist da. Und Gott lässt seine Leute nicht im Stich, egal wie es ihnen auch geht. Er soll 3 Männer salben und damit wird es deutlich, die Sache Gottes geht weiter. Die Geschichte Gottes ist nicht zu Ende. Und die Frage ist jetzt, ob du es vielleicht auch für dich selber hören kannst, dass Gott dir sagt, ich will dich weiter an deinem Platz zum Boten haben. Gar nicht die großen geistlichen Sprünge, aber du musst über deinen eigenen Schatten springen und dich den Herausforderungen stellen. Doch, das ist schon dran. Und das in dem Wissen, Gott steht zu dir, du bist nicht allein, da sind andere, die mit auf dem Weg sind. Und auch auf allen Wüstenwegen und Wegen in der Dürre ist Gott dabei. Interessant, schon wieder geht es um das Laufen. Ist mir vorher noch nie so aufgefallen gewesen bei dem Elia, der ist dauernd auf Tour. Jetzt geht es wieder 230 Kilometer Richtung Damaskus. Permanent ist der auf Tour. Ob du dir das sagen lässt von Gott her, diesen Trost des Evangeliums, dass Gott nicht unbedingt die Last wegnimmt, aber dass Gott die Kraft gibt, die Last zu tragen. Reicht es? Reicht das für so einen Mann wie Elia? Reicht das für dich, für mich? Ja? Ja, wenn es zur Gottesbegegnung kommt, dann reicht's. Weil er ist reich für alle, die ihn anrufen, heißt. Versteht ihr? Er ist reich für alle, die ihn anrufen. Dann reicht's. Einem der Lieder singen wir in Bedrängnis und Verlassenheit, wenn die eigenen Kräfte schwinden, hast du deine Kraft für uns bereit, du lässt das Ziel uns finden. Das hat der Elia erlebt und das sollen wir erleben. Das reicht, ja, das reicht ganz positiv. Das ist genug. Der ewig reiche Gott will uns bei unserem Leben ein immer fröhlich Herz und ewigen Frieden geben, der ewig reiche Gott. Da dürfen wir schwach sein, wie der Elia. Elia war schwach, schwacher Mensch wie wir. Und er betete, und was hat Gott daraus getan? Und jetzt sind wir wieder dran, dass Gott uns losschickt, in seinem Namen loszuziehen, als schwache Leute, die gespannt sein können drauf, was Gott draus macht. Der Gott, der sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Amen. Wir wollen miteinander beten. Jesus Christus,